Hallo zusammen und willkommen im Love Train, dem Podcast für Transparenz bei Special Sitter.
Bist du mit LAN-Kabel am Internet?
Nee, bin ich nie. Und dafür ist aber meine Verbindung, glaube ich, immer sehr stabil.
Ich habe ein neues Problem. Ich habe ja so ein MacBook Air, das hat überhaupt keinen LAN-Anschluss. Oder wie löst man das bei so einem Ding?
Gar kein Problem.
Gibt es Adapter?
Gibt es Adapter für USB-C dann? Okay. Nice. Okay.
Man nennt die im Fachjargon auch Dongle.
Dongle? Wirklich?
Ja.
Das ist das ein Spielwerk? Ah, nee, Doppel.
Oh, Doppel ist auch ein schönes Spiel, ja. Könnten wir eine Doppelversion mit Items aus unserem Universum machen? Das wäre doch eigentlich ganz witzig. Doppel selbst. Gestalt. Ah, Match Bubbles heißt die Kartenspielart. Und natürlich gibt es Internetseiten, die sich darauf spezialisiert haben, die selbst zu gestalten.
Geil. Hey, haben wir ein neues Mitglied?
Ich kann dich nicht hören.
Ohne Ton leider noch.
Erstmal Kopfhörer anmachen.
Nope.
Kann man da nicht was Geiles draus machen? Also ich sehe jetzt hier vor mir eine Internetseite, wo man kreisrunde Karten gestalten kann mit 8 verschiedenen Bildern. Je Karte. Und was die Spielart angeht, matchen 2 Karten immer in einem Bild. Nie mehr und nie weniger. Immer in einem Bild. Und das muss man sozusagen schnellstmöglich sehen.
Geil, das machen wir mit unseren 130 Leuten.
Ja.
Jetzt. Hört ihr mich jetzt?
Hi.
Ja. Perfekt, ich habe diesen stummen Knopf statt dem Aus- und An-Knopf gedrückt. Ich konnte euch hören, aber ihr mich nicht. Ich dachte, ich schnuppere heute mal rein und vielleicht bin ich dann dabei.
Geil.
Herzlich willkommen, Morlin. Kannst du einmal sagen, wer du bist?
Ja, also ich bin Morlin, bin am Standort Bremen. Und ich habe auch das Gefühl, wir als Bremen sind eben halt auch wenig so bei solchen Meta-Themen oft am Start. Aber ich habe irgendwie Lust, mal so ein bisschen da reinzuschnuppern. Ah, da ist ja Lisanne. Lisanne habe ich schon ewig nicht mehr gesehen, aber Lisanne hat mich vor einem Jahr eingearbeitet. Und ich habe irgendwie ein bisschen Lust, mal mehr so auf der Ebene mitzudiskutieren und mitzubekommen. Und genau, vielleicht auch mal so ein bisschen aus meiner Komfortzone rauszutreten. Und ich hatte auch das Gefühl, also es wirkt jetzt ein bisschen so, als wäre es so vielleicht auch gestern entstanden, weil ich gestern moderiert habe und gemerkt habe, oh, es geht jetzt gut. Aber das hat gar keinen Zusammenhang damit, sondern ich hatte das schon nach dem Aufruf von Friedrich letzte Woche überlegt, ob ich das mache. Und genau, habe dann gestern den Entschluss gefasst, dass ich es machen möchte. Also, ja. Ich würde ab jetzt dabei sein und nächste Woche dann auch dazukommen. Und so.
Sehr, sehr schön. Und gleichzeitig, Lisanne ist back.
Yay, du bist nicht die Einzige, die mich ewig nicht gesehen hat, Marlin. Mach dir keine Sorgen.
Ja.
Lisanne, wolltest du in deiner Pause nicht irgendwas machen? Hast du geheiratet oder so?
Ja, habe ich. Und
Wahnsinn.
Urlaub. Herzlichen Glückwunsch. War es schön?
Sehr schön. War klein, nur 30 Leute, aber richtig, richtig schön.
Was gibst du Leuten, die heiraten wollen, für einen Tipp?
Also jetzt für die Hochzeit oder fürs ganze Leben?
Für die Hochzeit, nee. Okay. Was für ein Tipp für die Hochzeitsplanung?
Wir haben nicht so viel geplant, würde ich sagen. Und dadurch hatte ich nicht diesen Druck, dass dieser perfekte Tag sein muss. Und ich würde sagen, Musik ist das Wichtigste. Wir hatten eine richtig geile Band. Und ich konnte auch den Tag genießen und hatte mega gute Zeit.
Klingt mega.
Ja, wirklich. Ich glaube, wenn man zu viel plant, hat man zu krasse Vorstellungen, dann hat man zu viel Druck. Deswegen.
Voll.
Und sind Leute irgendwie extra angereist dafür? Also hattest du irgendwie dann viel Besuch?
Ja, Also die Hälfte war aus Deutschland, die Hälfte aus Brasilien. Also die sind echt, also 15 Leute sind aus Deutschland gekommen, war richtig schön.
Alter.
Ja, die waren halt auch 2 Wochen hier zu Karneval, also eigentlich war so 2 Wochen Party, das war cool.
Lisa ist auch die einzige Person, die nicht braun aus dem Urlaub wiederkommt.
Ich bin eigentlich braun. Sieht, glaube ich, so ein bisschen blass aus.
Ja, nur nicht brauner als vorher, meine ich.
So. Da war ja schon Sommer hier.
Genau, ja. Die ganze Zeit bleibt. Ja, das meinte er.
Ja, richtig cool, Marlon, dass du dabei bist. Hat mich voll gefreut, als ich dich gerade gesehen habe.
Ja.
Ja, dann zeig mir mal, wie das hier läuft.
Zeig mal, wie cool ihr seid, ob ich bleiben will.
Ja, Lisanne, vielleicht stellst du die ganzen Neuerungen der letzten Wochen gleich mal vor. Ja.
Ich wollte eigentlich auch nur so ganz nebenbei so ein bisschen dabei sein.
Das gibt's nicht mehr.
Das geht nicht.
Nebenbei dabei sein.
Ich habe jetzt gerade erst mal geschafft, den Love Train durchzulesen, die Nachrichten. Also ich habe irgendwie über 2000 Telegram-Nachrichten.
Boah.
Wie lange warst du
willkommen,
weg?
Willkommen, ey.
3 Tage.
6 Wochen.
Ah ja, okay.
3 Tage.
Ja, also deswegen, ich bin noch nicht so weit gekommen. Ich habe gerade eine einzige Teil schon nachgehört, aber sonst noch nichts. Also ich würde heute gern abgeben, wenn es okay ist.
Wir starten einfach mal rein mit unserer kleinen Aufwärmung. Ask me anything. Lass uns doch Lisanne willkommen heißen und ihr mal 2, 3 Fragen stellen. Ask me anything, kennst du noch das Format?
Das kenne ich. Ja, das ist auch okay. Da muss ich ja gar nicht so viel Background wissen jetzt. Also nur über mich.
Ja. Ja. Das hast du hoffentlich nicht vergessen in den 6 Wochen.
Lisannes AMA von vor, ich weiß nicht wie vielen Jahren, war eins der ersten Videos, die ich in meiner Einarbeitungszeit mir angehört habe. Und ich war so begeistert von dir, Lisanne. Das war so ein
cooles und
war so interessant. Da dachte ich so, wow, was ist das für eine Person?
Können wir das bitte für nächste Woche rauskramen? Wir haben doch diesen Punkt hier. Mit
Ich hab schon mal gefragt. Ja,
Retrofuturism.
Ja, danke. Retrofuturism.
Stimmt. Also Linda konnte damals die Aufnahmen nicht mehr finden.
Oh no. Nein. Schade.
Ingmar's war. Oh, am war aber, was ist am allerbesten, aber sehr witzig war Sebastians auch.
Ja.
Der war das, glaube ich.
Und unten in Boxershorts.
Ja.
Hast du schon Sebastian? Cool. Aber bestimmt cool, sowas nochmal anzuhören in, keine Ahnung, 10 Jahren oder so.
Ja, oder auch jetzt schon.
Ja, wir können ja den Punkt Retro-Futurism zu Retro und Futurism machen, also 2 Teile und einfach abwechselnd in alten Zeug dingen und uns die Zukunft von morgen vorstellen.
Na gut.
Okay, ich habe, soll ich mal gleich mal starten? Ich habe eine Frage. Mir ist die von gestern nicht mehr eingefallen, aber ich habe eine neue Frage. Wann hast du zuletzt so getan, als würdest du wissen, was du tust?
Hat ja geheiratet.
Ja, gerade sagen wir euch ständig.
Ich weiß nicht, was ich hier tue. Ja.
Ja.
ja, wir haben gerade, ich bin in so einer Samba-Band, wo wir Samba-Musik spielen. Und wir haben am Freitag einen Auftritt gehabt beim Geburtstag von jemandem, der schon ganz lange Samba spielt. Und ich war ja halt ewig nicht da. Und ich musste halt trotzdem mein Instrument spielen. Und ich habe halt so kaum raufgehauen und halt die ganze Zeit nur improvisiert und so einfach so getan, als ob ich... Mann, aber ich konnte halt gar nichts. Das ist super peinlich, aber ich glaube, es ist nicht so doll aufgefallen, aber.
Geil. Aber Lisanne. Ja. Und heißt das Instrument auch einfach Samba oder? Oder nee, was war es für ein Instrument?
Das heißt Tambourin. Das ist so eine kleine Trommel und du hast so Sticks, mit denen du da so raufhaust. Das ist eigentlich richtig laut. Und einfach, war echt schon unangenehm, aber egal. Ich dachte so, dabei ist alles. Lächeln. Unser Professor sagt immer so, einfach lächeln, wenn du dich verspielt hast. Und ich war einfach die ganze Zeit verspielt. Aber gut. Hast du gemacht.
Mega.
Geil.
Rückfrage an Juli.
Ach, ich kann jetzt Rückfrage stellen? Die gleiche? Das
ist dieselbe Frage zum Beispiel, wenn du möchtest.
Ja, dann gerne die gleiche Frage, Juli.
Ja.
Ja, ich habe mir tatsächlich gedacht, dass vieles meiner Tätigkeiten bei Special Sitter das widerspiegelt. Und ich sehr oft so tue, als würde ich ganz genau wissen, was ich tue und eigentlich gar keinen Plan habe und mich irgendwie so mit ChatGPT in so einem durchgemogelten Graubereich vielleicht manchmal auch befinde. Aber bisher muss ich sagen, ist mir noch nicht toi 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 auf die Füße gefallen. Also einfach machen. Funktioniert.
Lächeln dabei.
Juli. Lächeln und machen und sagen, ja, genau so machen wir es.
Anderen tun ja auch nur so und deswegen fällt es auch nicht auf.
Ja, genau.
Das ist das Gute. Ich finde, das ist eine sehr gute Frage und mir ist auch sofort bei mir was eingefallen. Auch wenn es jetzt nicht in unser Format passt, wollte ich das kurz teilen. Ich bin jetzt in einem Volleyballverein und ich war noch nie in einem Volleyballverein. Das heißt, ich weiß, wie Volleyball funktioniert, aber ich kenne diese ganzen Symbole und Zahlen und was die dann immer so reden nicht. Und normalerweise spielen wir hobbymäßig, aber schon mit sehr hohem Anspruch. Und das ist mir auch wichtig. Und dann war ich aber letztens in so einer Mannschaft, die wirklich richtig sportlich spielt, also in einer Landesliga oder so. Und ich sollte da auffüllen als sechster Mensch. Und die haben mir die ganze Zeit zugerufen, über die drei, dann die zwei, auf die sechs. Und ich so, ja, alles klar. Und dann habe ich mich irgendwo hingestellt und wusste aber nicht, was ich machen soll. Hab dann gehofft, dass es niemand merkt und bin dann immer irgendwo hingerannt, wo noch Platz war und so. Und naja. Das war so. Ich hab's denen dann zum Schluss, also in der Mitte des Spiels, auch gesagt, Leute, ich weiß nicht, wovon ihr redet, ich habe noch nie Volleyball gespielt, aber die haben mich weiter einfach so mit irgendwelchen Codes zugetextet. Ja.
Und hast du es jetzt recherchiert und bist besser informiert?
Halb. Also die Hälfte habe ich jetzt verstanden und würde beim nächsten Mal nur noch halb so tun.
Aber auch wenn du der Einzige bist, der keinen Plan hat beim Volleyball und die anderen fünf wissen, wo sie sich hinstellen, dann und du hast den Blick für den freien Raum zumindest, machst du den Rand viel verkehrt. Also
da
wird es ja alles relativ klein, auch mit jemandem zusammen. Also ich glaube, in der Kombination funktioniert das noch ganz gut.
Aber dann laufen die ja. Wenn die Angabe gemacht wurde, laufen die ja durcheinander und alle positionieren sich neu. Das heißt, wenn ich der Letzte bin, der es kapiert, ist es so, als würden wir eine Choreo tanzen und ich mache immer das, was die Person vor mir macht, so kurz danach. So.
Das zögert.
Genau. Ich gucke dann immer, wo was übrig bleibt und dann laufe ich da hin. Genau.
Aber wenn die andere manche auch gut ist, dann ist es natürlich ein Joker, weil die natürlich ganz verwirrt sind, weil die gar nicht wissen, was du da machst.
Das ist ein mega taktisches
Moment.
Ja.
Ja, ich habe auch noch einen Kommentar dazu. Das ist ja auch, ich habe zufällig in den letzten Wochen spannende Dokus genau zu diesem Thema gesehen. Und ich glaube, wenn man nur überzeugend genug ist, kann man ja auch wirklich alles erreichen durch irgendwie so tun. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt mit dem talentierten Mr. F. Mega krass, einfach einen Film geklaut, als seinen ausgegeben, monatelang übelst viele Preise abgeräumt und das Ganze richtig krass einfach gefahren, sein neues Leben gehabt. Und das gleiche irgendwie mit so, das war ein Amerikaner, der so deutschen Filmstudierenden Film geklaut hat. Kann ich übelst empfehlen. Super spannend. Habe ich übrigens auf der Fahrt zu dir, Friedrich, gehört und dann noch im Auto vor deinem Haus zu Ende gehört, weil ich es denn so spannend fand. und gestern erst gesehen, dass es das gleiche von so einem deutschen Typen gibt, der einfach übelst reich ist und dann sich so ein Firmenimperium aufgebaut hat, so mit Windkraft. Ich weiß nicht, ob ihr das auch gesehen habt, kommt gerade auf der ARD. Bin noch am Anfang, aber einfach genau das Gleiche so. Ist einfach reich und hat sich dann so mit vielen hohen PolitikerInnen abgelichten lassen, irgendwas von Firmen erzählt, Millionen Aufträge bekommen. Also das ist irgendwie so dieses Thema einfach pretenden und dabei überzeugend sein, wird, glaube ich, noch ein richtiges Ding. Das funktioniert immer besser. Ja.
Aber irgendwie auch ein bisschen gruselig, finde ich.
Ja, ich glaube, ich habe da mal so eine Story von einem Arzt gehört, der so Schönheits-OPs gemacht hat und der auch gar nicht das gelernt hatte, wo ich so denke, boah, das ist schon krass gefährlich einfach. Ja. Also körperliche Eingriffe bei anderen Menschen und einfach so tun. So gefälschte Zertifikate übers Studium und so. Das ist schon krass.
Lukas, du hast jetzt direkt eine andere Kategorie noch so halt mit abgefrühstückt, mit Empfehlungen für Dokus.
Ah ja, Cross-Probo. Ja. Ich schicke sie nochmal in den Chat.
So, zeitlich können wir dann jetzt auch in unsere Themen einsteigen, wenn wir welche haben. Und in unsere Kategorien. Ich finde es eigentlich eine gute Überleitung, weil wir auch in so einer Situation sind, wo wir hätten seit Jahren so tun können, als wenn irgendwas stimmt, nämlich unsere digitalen Unterschriften. Das ist jetzt seit 2021 haben wir die App, wo digitale Unterschriften geleistet werden auf unseren Stundenzetteln. Für alle unsere Sitter tägliche Arbeit. Und wir haben eine kleine Ausarbeitung von der A4-Seite, warum wir sagen, das ist eine sehr gute Unterschrift. Es hat aber nie irgendjemand überprüft. Das heißt, wir hätten das jetzt 5 Jahre lang bis heute komplett faken können. Wir hätten die ganze Zeit so tun können, als wäre das eine legit Unterschrift. Aber eigentlich malen wir immer nur so privat bei uns dann im Verwaltungsbüro irgendwelche Symbole auf. Das hätten wir 5 Jahre lang faken können. Also hätte auch so eine Doku dann werden können. 5 Jahre lang dieses Unternehmen und diese Unterschriften gefaked haben. Jo. Jetzt ist es aber so, dass eben ein Amt da sehr genau drauf guckt und das überprüft und alles ist legit, alles gut. Aber trotzdem, es hat 5 Jahre gedauert, bis irgendjemand mal nachgefragt hat, ist das echt? Ja.
Krass, welches Amt hat gefragt?
Das ist das Jugendamt in Dresden. Props an Dresden. Liebes Jugendamt.
Ah, ja gut, ja, die hatten da auch gerade so einen Fall mit uns, mit Leipzig-Dresden-Vermischung. Vielleicht rührt es daher, spannend. Jo. Also Jugendamt Dresden, falls ihr jetzt zuhört, jetzt kennt ihr die ganze Geschichte, es ist schon echt.
Ja, und da wir das jetzt hier sagen, müsst ihr uns glauben.
Ja, ich wollte, mich hat der Hot Take, in dem wir uns letzte Woche so ein bisschen verdiskutiert haben, trotzdem nicht losgelassen. Und ich wollte fragen, ob wir den vielleicht trotzdem nochmal aufmachen wollen. Gerne mit einer Vorankündigung, dass das vielleicht sehr provokant auch formuliert ist. Ohne damit vielleicht nicht wieder Gefühle entstehen. Aber ich hätte da irgendwie nochmal Lust, falls ihr da auch Lust habt, da reinzudippen und das nochmal so, ja, kontrovers zu diskutieren.
Dann sag doch noch mal kurz, was der Hot Take war.
Ja, also ich krieg das nicht mehr so gut zusammen. Kann das vielleicht Friedrich noch mal sagen?
Hot Take für unseren Erfolg ist es irrelevant, ob Ämter uns mögen oder nicht. Ob wir eine gute Beziehung zu Ämtern haben oder nicht.
Und hat es nicht damit angefangen, dass du auch meintest, dass das, was ihr in Hannover macht, man mit eine 25%-Stelle auch schaffen könnte? Ist das nicht der Ursprung gewesen?
Der Ursprung war, dass ein großer Teil der Aufgaben, die wir uns den ganzen Tag nehmen, von uns selbst kommt und nicht durch Special Sitter forciert ist. Und ein Beispiel war, ich habe eine Menge Arbeit damit, eine gute Beziehung zu einem Amt zu haben. Zum Beispiel, ich fahre zu denen zu einem Termin und bin immer anwesend und ansprechbar und die können mich anrufen. Und aber der Anspruch, dass ich eine gute Beziehung zu diesem Amt habe, kostet mich 2-3 Stunden als Beispiel in einer Woche. Und der darf aber auch theoretisch null sein. Und das hat sozusagen, Special Sitter hat das nie gefordert, von irgendjemandem von uns eine gute Beziehung zu den Ämtern zu haben. Special Sitter ist auch so nicht gestartet. Es war ursprünglich immer völlig scheißegal, was die Ämter von uns halten. Noch härter, ein Take von Sebastian war typischerweise zu sagen, die Ämter müssen uns eigentlich blöd finden, weil wir nämlich eine Lücke füllen. Also müssen die Ämter im Prinzip sagen, wir finden für diese Familie wirklich nichts, scheiße, wir müssen Special Sitter anrufen. Das war so der Wunsch unserer Positionierung für den Start, ne? Also in den ersten 2-3 Jahren in Berlin. Das heißt, es war noch nie Teil der Gründung oder der Identität dieses Unternehmens, dass eine Beziehung zu irgendeinem Amt gut sein müsste. Und alle Arbeit, die wir uns deswegen aber aufschaffen, ist aus unserem eigenen Anspruch und nicht nötig. Das ist der Hot Take.
Ich finde, damals hat es noch Sinn ergeben, weil ihr vor allem ja so Krisenfälle übernommen habt, für die es tatsächlich nicht unbedingt andere Träger gab. In den meisten Standorten machen wir super viel Schulbegleitung, Kita-Begleitung. Irgendwo klickt es ganz laut. Luki, ich schiele zu dir. Und da gibt es einfach viel Konkurrenz von anderen Trägern und manchmal vielleicht nicht so viel Bedarf, wie wir aber sicherstellen können.
Und dann habe ich jetzt schon oft gehört, auch von Leuten, die mal vorher im Amt gearbeitet haben, die meinten, naja, wenn ich dann einen neuen Fall hatte, dann habe ich erstmal geguckt, mit welchem Träger kann ich denn sehr gut? Wen mag ich vielleicht? Wer ist immer da und erreichbar? Und dann habe ich erstmal den genommen. Und in manchen Standorten kann uns das vielleicht egal sein, weil der Bedarf unfassbar groß ist und es einfach zu wenig Personal und Träger gibt. Dann gehe ich da voll mit. Bei Standorten, die vielleicht gerade starten, wie zum Beispiel in Karlsruhe, haben wir schon jetzt gemerkt, da haben einzelne Leute im Amt einfach sehr viel Entscheidungsmacht und können entscheiden, ob sie uns jetzt Fälle geben oder nicht, ob sie mit uns in Verhandlung treten wollen oder nicht. Und da ist es schon wertvoll, dass die einen guten Eindruck von uns haben. Ich habe, glaube ich, immer noch nicht ganz verstanden, was du damit meinst. Die müssen uns mögen und wie viel Mehraufwand man da reinsteckt, weil für mich bedeutet, die müssen uns mögen einfach, wir machen halt einen guten Job. Wir sind da, wo wir wirklich da sein müssen. Wir antworten auf E-Mails, auf die man antworten muss. Man geht ans Telefon, wenn es wichtig ist. Das sind halt für mich so, das ist das Bare Minimum. Und das reicht aber auch aus. Und das bedeutet für mich schon, dass die mich mögen, weil ich einfach einen guten Job mache.
Ja, ich kann nur plus eins Svea sagen. Also ich glaube am Anfang, also man will nicht nur die Fälle, die niemand anders versorgen kann, weil das sind halt auch die anstrengendsten Fälle. Wenn du nur die hast, ich glaube, das schaffst du gar nicht, nur solche zu betreuen, weil die brauchen super viel Arbeitsaufwand auch irgendwie. Und ein paar normale Fälle sind, glaube ich, auch schön. Und ich habe auch immer das Gefühl, also ich musste nicht extra zum Amt gehen oder so, dass die nämlich mögen, einfach da sein, gute Arbeit machen und dann, warum soll ich die extra provozieren, dass sie mich nicht mögen? So. Also ich war ganz normal, mich einfach verhalten und dann passt das und dann tun die einem auch mal einen Gefallen, habe ich das Gefühl, dass sie sagen, ey, scheiße, hier, KÜ fehlt noch, mache ich dir jetzt sofort fertig. Wenn die keinen Bock auf dich haben, sagen die, ja, Pech gehabt, dann ist dein Problem jetzt. Also für mich war es immer vom Vorteil und ich habe nicht wirklich viel rein investiert. Ich habe einfach ganz normal gearbeitet und habe da jetzt keinen Nachteil durchgesehen, dass ich den irgendwie, weiß nicht, da immer hinfahren musste oder so. Ja, ich gehe weiter. Juli.
Genau, ich würde gerne nochmal irgendwie einen anderen Raum öffnen wollen, weil ich glaube, das mit den Ämtern war gerade nur ein Beispiel und ich glaube, ich fände das spannend, eher nochmal hinzugucken auf den Hot Take, der, also so habe ich ihn so ein bisschen verstanden, der war, viel von der Arbeit, die wir tatsächlich im Tagesgeschäft haben, ist selbst gemacht. Und diesen Raum zu öffnen und zu gucken, wie viel Arbeit machen wir uns wirklich selber und wie viel ist davon wirklich notwendig und wie viel ist davon vielleicht gar nicht notwendig. Und wenn wir das mal abspecken würden und reduzieren würden, wo würden wir dann in der Verwaltung, bei welchem Bare Minimum Aufwand würden wir dann landen? Und das finde ich einen nochmal spannenderen Raum, da reinzugehen. Weil ich glaube, dass wir oft denken, ich muss das machen, aber ist das wirklich so, dass du XY machen musst? Oder ist das nur in deinem Kopf, dass du denkst, dass du es machen musst?
Aber ich habe gerade in Bezug auf das Beispiel nicht das Gefühl, dass eine gute Beziehung pflegen unbedingt mit mehr Aufwand einhergeht. Bei mir ist es eher so, ich bin halt sympathisch, ich pflege den Kontakt irgendwie auf eine gute Art und Weise. Wir spielen uns gegenseitig irgendwie zu, die Bälle zu sozusagen. Und ich gehe dann halt zu dem HPG hin und bin mit der Person auch im Austausch einfach und ja, dadurch merke ich auch, dass die, mit denen ich einfach auch sympathisiere, dass da auch einfach eine E-Mail mal schneller beantwortet wird oder dass irgendwie auch eine KÜ schneller verschickt wird oder ein Hilfeplan. Und das finde ich halt schon auch sehr wertvoll für die Arbeit.
Juli, um jetzt nochmal auf deine Frage einzugehen. Ja, ich glaube, es gibt da sehr viele Aufgaben, die man vielleicht nicht machen muss oder nicht in dem Ausmaß. Da ist mir direkt HPGs eingefallen, also Hilfeplangespräche im Jugendamt. Ich war noch bei keinem einzigen Hilfeplangespräch, seit ich hier arbeite, sondern ich schicke meine Fachkräfte dahin, weil ich kenne das Kind nicht, ich werde das auch nie kennenlernen, ich arbeite nicht mit dem zusammen, ich kann da eh nichts zu sagen. Was soll ich da? Und das spart, glaube ich, extrem viel Zeit. Es gibt selten mal Ämter, die bestehen darauf. Dann biete ich entweder an, dass ich online dabei bin oder Tobi aus Berlin, der hat irgendwie immer Bock auf solche Termine, der fährt dann da auch mal hin, aber auch nicht dann zu jedem, sondern zum ersten. Und danach sagen wir auch so, nee, jetzt kann die Fachkraft da hinfahren. Was sollen wir da? Ich glaube, das spart auf jeden Fall Zeit. Wir treffen Familien auch nicht in Person, sondern man telefoniert halt mal mit denen und da versucht man auch die Telefonate jetzt nicht, dass man eine Stunde mit denen telefoniert, sondern möglichst kurz. Bewerber treffen wir, oder was in die Sitter treffen wir eigentlich auch kaum in Person, außer man muss mal so ein schwieriges Personalgespräch vielleicht führen, dann kommen die vorbei. Das heißt, ich glaube, wir in Berlin haben einfach sehr, sehr wenig Termine, die so fremdgesteuert sind. Wenn wir Termine haben, dann ist das hier im zentralen Bereich oder mal so Kennenlernrunden mit Zittern. Aber ansonsten machen wir einfach sehr viel über WhatsApp tatsächlich oder halt über E-Mail oder Telefon. Ja.
Dann geht nicht deine Hand heben. So. Lukas, ich würde noch ein neues Beispiel machen. Möchtest du erstmal zu dem noch was sagen, zu den genannten Beispielen?
Dazwischen. Ich wollte auch sagen, ich glaube, so ein bisschen ist dieses Beispiel jetzt mit dem Amt, ist, glaube ich, ein stellvertretend, ne, für viele Themen und für viele Arten, die Friedrich damit meint. Ich selber sehe es auch praktisch gar nicht so, aber ich weiß, was gemeint ist. Also ich glaube nicht, dass man viel Zeit da rein investiert tatsächlich. Und ja, ich glaube aber genauso, wie Svea das eigentlich gerade erzählt hat, kann man das ja auf alles Mögliche übertragen. Ne? Wie viel investiere ich und was ist der Outcome? Ich wollte gerade noch kurz an die Vision anknüpfen, weil zu dem Beispiel, weil Svea vorhin das Beispiel brachte mit dem Amt, das Amt kann gut mit uns und deswegen wählt es uns aus statt andere, steht ja tatsächlich in einem relativ starken Widerspruch zu der Vision und zu der Haltung, die Friedrich am Anfang erklärt hat, dass wir quasi nicht die Person sind, die zwischen anderen Trägern dann bevorzugt vielleicht wird oder der Träger sind, der bevorzugt wird, sondern wir eigentlich ja die sind, wenn eine Lücke da ist, die dann genommen werden, womit wir uns ja irgendwie auch identifizieren, was ja ganz gut zu der, ja, so zu der Haltung passt, ne? Wir wollen uns quasi nicht vor andere irgendwie stellen, um einen Auftrag am Ende zu kriegen, sondern eigentlich Kapazitäten dort einbringen, vielleicht wo, ja, wo Lücken sind. Ist mir noch mal so klar geworden. Ich bin tatsächlich eigentlich selber persönlich von der Front absolut positiv mit Ämtern zu arbeiten und glaube, dass das viele Vorteile hat. Aber sehe auf jeden Fall auch den Punkt.
Oh. Ja, ich wollte auch nur noch mal kurz sagen, ich gehe zum Beispiel total gerne auch zu den HPGs, weil ich dann einfach auch ein bisschen besseres Bild von diesem Fall gewinne. Ich glaube, dass ich das auch vor allem deswegen irgendwie mag, aber auch dann cool finde, dass ich die Person vom Amt irgendwie vor Augen habe und ja einfach besser kenne. Aber das ist auch ein spannender Aspekt, weil ich nämlich gerade so im Kopf hatte, dass eine Person mich nach einem HPG, also eine Person vom Amt mich nach dem HPG gefragt hatte, ob ich irgendwie noch Platz für die 2 oder 3 Fälle hätte und so das Gefühl hatte, ah ja, dann komme ich halt auch so eher an Fälle sozusagen. Aber das ist ja vielleicht dann gar nicht der Anspruch, der da so walten muss eigentlich.
Ja, den Hot-Take würde ich gerne anpassen, direkt auf Mollins Beitrag. Es geht ja nicht darum zu sagen, das soll man nicht machen, sondern es geht darum zu verstehen, dass das meine Sichtweise oder mein Anspruch ist und dass ich das gern möchte und nicht, dass das von mir gefordert wird. Das kann helfen, wenn man das Gefühl hat, diese 4000 Aufgaben hier überfordern mich völlig. Und wenn man dann mal auf die Aufgabenliste guckt und sehen darf oder sich erlaubt zu sehen, dass 70% davon selbst gewählt ist, weil das mein persönlicher Anspruch war, und zum Beispiel das gar nicht von dir gefordert hat, dann kann man nämlich auch von diesen 70% die Hälfte vielleicht streichen und so seiner eigenen Überforderung entgegenwirken. Das wäre ein hilfreiche Erkenntnis aus dem Hot Take. Das wäre.
Ja, ich habe jetzt gerade noch gedacht, weil Lukas nochmal auf unsere Vision oder daran erinnert hat, dass wir eigentlich der Träger sein wollen, der Lücken füllt und eher so die schwierigeren Fälle annimmt, weil ich habe das Gefühl, das macht eigentlich der Krisenstandort und ansonsten sind wir oft ein Schwimmbegleitungsdienst wie andere Träger. Ob wir uns das nochmal in Erinnerung rufen wollen, ist das wirklich noch unsere Vision oder geht es uns vornehmlich darum, dass man auch erstmal als Standort eine Sicherheit hat, durch diese vielen Stunden in der Schulbegleitung und durch diese sehr sicheren Fälle, weil Krisenfälle können jederzeit enden und ja, ist einfach noch eine ganz andere Arbeit, auch für eine Standortkoordination. Weil ich habe das Gefühl, oder ich frage mich immer, warum es in den anderen Standorten kaum Krisenbetreuung gibt. Also ich weiß, dass da irgendwie Ängste und Sorgen vielleicht hinterstehen, aber weil als ich bei Special Minds zuständig war, dass wir ja Kriseneinrichtungen deutschlandweit skalierbar machen wollen, da habe ich sofort mitbekommen, dass wirklich der Bedarf ist insane. Ich habe teilweise in irgendwelchen Städten nur mal angefragt, um perspektivisch zu gucken, ob wir da hinwollen. Und dann habe ich, nach einer Woche hat sich das schon rumgesprochen, dann habe ich schon Anfragen bekommen. Hier, ich habe eine Jugendliche, die braucht sofort einen Platz. Könnt ihr irgendwie was tun? Also da ist der Bedarf ja wirklich krass. Und da wären wir auch wirklich so ein bisschen, hätten unser USP und ja, würden uns abheben von anderen Trägern. Ob wir nicht irgendwie nochmal Standorte ermutigen sollten, da ein bisschen mehr den Fuß reinzukriegen und nicht noch eine Schulbegleitung und noch eine Kita-Begleitung.
Voll, stehe ich voll auch dahinter. Wir haben tatsächlich hier in Leipzig ganz konkret die Stadt gefragt, wo es am meisten brennt, und haben uns dazu Zahlen angeschaut und haben hier in Leipzig festgestellt, 30% der Kinder mit Bedarf an Schulbegleitung haben keine. Das waren Tausende, und haben ganz gezielt deswegen sozusagen die Schulbegleitung auch gewählt. Und ich glaube, dass dieses Phänomen, was bei uns sehr fundiert, wovon ich jetzt sprechen kann, dass es relativ fundiert ist, bestimmt auch in anderen Städten und Standorten so hinhaut, weil es einfach ein deutschlandweites Phänomen sozusagen war und ist. Ja. Krise habe ich zum Beispiel auch mal angesprochen. Da bin ich auf sehr viel Widerstand gestoßen hier in der Stadt Leipzig. Aber ich glaube, da kann man auf jeden Fall auch nochmal mehr investieren.
Ja. Ich würde dazu sagen, dass von Schulbegleitung zu Krise umzusteigen besonders schwierig ist, weil das eine komplett andere Mitarbeitendengruppe ist. Ne? Sichere, immer gleiche Arbeitszeiten, eher vormittags. Krise ist ja eher, du arbeitest wann auch immer, Sonntag, Nacht inklusive, wann auch immer Schichten sozusagen für dich passen. Flexibel, meistens Menschen, die in einer Lebenssituation sind, kaum andere Verpflichtungen haben, aber richtig viel Geld verdienen wollen und richtig reingehen wollen. Ja, viel Freiberuflichkeit, ne, ist bei Krise ja auch ein Thema. Das haben wir eben bei den Mitarbeitenden, die jetzt Schulbegleitung machen, auch nicht. Aber das hört sich doch nach einem geilen neuen Projekt an, Svea. Wir hatten das schon mal vor einem Jahr oder so überlegt, ob wir das Konzept, wie wir es in Krise Berlin machen, einfach auf deutschlandweit ausweiten könnten. Man kann ja auf die mittleren bis großen Standorte auch schon zurückgreifen und da nach den Kapazitäten erst da fragen, um erstmal den ersten Fall, irgendwie mag ich das Wort nicht, die erste Situation zu übernehmen. Müsste aber jemand organisieren und sagen, ich mache jetzt hier Krise deutschlandweit. Weil eigentlich ist es kein lokales Ding so richtig. Das gibt's zwar auch viel, aber man könnte das, glaube ich, übergreifend organisieren. Weil die Krisenfälle, wir hatten ja einen, der aus Niederbayern kam, und dann wurde in Berlin eine Unterkunft gefunden, mit uns zusammen für eine Weile. Das ist nur ein Beispiel von vielen Anfragen, wo es einfach zeigt, dass es dem Amt egal ist, in welcher Stadt am Ende das Kind in Sicherheit ist. Und das zeigt es für mich so ein bisschen, dass es ein übergreifendes Thema ist. Das könnte doch ein geiles Projekt sein. Nach Baden.
Ich finde auch das im Prinzip eingestampfte Projekt mit den Einrichtungen, Kriseneinrichtungen, ist ja eins mit einem extrem hohen Potenzial, sowohl für den Bedarf, der gedeckt werden muss, als auch wirtschaftlich. Ich habe mich ja darauf committed, immer diese Themen aus der Hobbit-Brille anzugucken. Und dementsprechend will ich da auch den finanziellen Aspekt aufmachen und das dahingehend Venture Capital mal wieder aufzumachen als projektgestützte Finanzierung wäre auf jeden Fall eine Maßnahme, die man in Betracht ziehen könnte, weil das die größte Herausforderung bei dem ganzen Thema sowohl ambulante Krisenbetreuung als auch die stationäre Krisenbetreuung ist die Vorfinanzierungszeit, die wir nicht decken können über die Tätigkeit, die wir als Kernaufgabe, als Unternehmen leisten. Und dort über projektgebundene Kapitalbeschaffung in dieses Thema einzusteigen und das als Grundvoraussetzung zu nehmen, um dieses Thema weiter zu verfolgen, finde ich eine extrem interessante Möglichkeit. Also wenn sich tatsächlich jemand findet, der das starten will, sollten wir es auf jeden Fall niemanden alleine überlassen, sondern sollten das schon als eine große Teamaufgabe auch nutzen, weil da sehr viele Kompetenzen aus den unterschiedlichsten Bereichen notwendig sind, um das zu stemmen. Aber genau das ist der Punkt. Das ist das USP von Special Sitter. Das kann das sein, was uns besonders macht. Weil diesen Bedarf deckt keiner. Also zumindest gibt es keinen, der das in einem auf eine nachhaltige Art und Weise deckt. Und auch wie Juli schreibt im Chat mit den bevorstehenden Veränderungen in Schulbegleitung und den damit ja deutlich unter Druck geratenen großen Schulbegleitungsstandorten ist das natürlich eine Maßnahme, die man recht frühzeitig mal wieder in Betracht ziehen sollte, um eben auch vor dieser Zeit gefeit zu sein. Ja? Mein Take aus der Hobbitbrille.
Also ich habe das Thema auch auf gar keinen Fall so für immer ad acta gelegt. Dafür haben wir auch viel zu viel Arbeit da schon reingesteckt in die ganzen Konzepte auch, die wir geschrieben haben. Aber ich hatte für mich jetzt erstmal abgespeichert, das ist eine Meta-Rolle. Dafür wollen wir erstmal kein Geld ausgeben.
Also,
weg ist sie.
Jo, die Pizza ruft.
Die Frage ist, ist das wirklich am Ende so eine in Anführungsstrichen Meta-Rolle, wenn man ja trotzdem wieder Versorgungen auch macht oder koordiniert?
Das ist ein Projekt, so wie unsere Reisesparte und die Urlaubsbegleitung. Ist ja auch unklar, wie schnell und ab wann und in welchem Umfang da was passiert.
Ja, verstehe.
So, jetzt haben wir zwei Themen überschnitten. Juli, deine Erstanfrage. Möchtest du die mit einem Rahmen schließen oder ist die noch offen?
Also für mich ist sie immer noch offen. Es war total spannend, in welche Richtung wir jetzt hin sind. Aber ja, für mich ist es, glaube ich, immer noch offen. Und ich weiß aber auch noch gar nicht, wo wir damit hingehen können. Aber ich glaube, warum ich das Bedürfnis hatte, da nochmal reinzudippen, ist, dass ich selber bei mir sehr viel darüber auch reflektiere, wie viel Stress habe ich. Und warum habe ich diesen Stress, den ich gerade empfinde? Und wie viel davon ist vielleicht am Ende gar nicht notwendig? Und da vielleicht auch mal, ich weiß nicht, ob man das irgendwann vielleicht ins Deutschland-Team bringt oder vielleicht auch nochmal so ein bisschen, keine Ahnung, in kleinen Gruppen erarbeitet, so was ist denn wirklich wichtig? Also klar, am Ende ist irgendwie alles wichtig, ne? Aber was denn, du hast ja gerade gesagt, diese 70%, die vielleicht am Ende hausgemacht sind und davon könnte man die Hälfte wirklich vielleicht streichen. Bräuchte es das, dass man da vielleicht auch immer wieder mal so ein bisschen hinguckt und sich selber auch reflektiert, um dann selber in diesem Reflexionsprozess auch stark zu werden und selber dann auch zu entscheiden, nee, das lasse ich jetzt mal liegen, das mache ich jetzt nicht.
Irgendwie möchte ich mir noch ein viel eindrücklicheres Beispiel einmal teilen. Vielleicht können dann Leute ein bisschen besser relaten zu selbstgemachten Themen. Ich habe das Beispiel mal mathematisch ausgearbeitet, aber keine Sorge, das mache ich jetzt nicht hier, sondern ich versuche es einfach nur kurz zu erklären und ihr müsstet aber ziemlich konzentriert dabei bleiben, um das zu verstehen, glaube ich. Die Theorie ist, also es geht um, antworte ich am selben Tag. Ja, ich kriege WhatsApp-Nachrichten, ich kriege Anrufe, ich kriege E-Mails. Mein persönlicher Anspruch, ich antworte am selben Tag. Special Sitter hat gar keine Anforderungen daran. Also ihr könntet 3 Tage oder 7 Tage zur Regel machen. Das ist egal. Wenn ich am selben Tag antworte und sagen wir kriegen 100 Nachrichten auf diesem Weg und ich antworte am selben Tag, kriege ich höchstwahrscheinlich nochmal 40, 50 wieder zurück. Und dann antworte ich darauf wieder, kriege ich nochmal 20, 30 zurück oder so. Bin im Gespräch halt mit den Leuten, ne? Und wenn ich aber zum Beispiel als Status einstelle, ich antworte alle 48 Stunden und die Leute sich total dran gewöhnen, dann beantworte ich am Montag, kriege ich 100 Nachrichten und das war's. Das heißt, mit dem ersten System kriege ich am Montag 170 Nachrichten und mit dem zweiten System kriege ich am Montag 100 Nachrichten. weil die Leute wissen, ich antworte erst in 48 Stunden. Am Dienstag kriege ich auch wieder 100 Nachrichten, wobei ich bei dem ersten System am Dienstag aber die 170 plus den Rest von gestern, weil da bin ich ja auch schon im Gespräch, also 200 Nachrichten am Dienstag kriege. Und das ziehe ich dann entweder im ersten System durch die ganze Woche durch, und das habe ich dann mal so hochgerechnet, bist du ungefähr bei 1000 Nachrichten, die du in der Woche beantwortest oder hin und her schickst. Wenn du das zweite System nimmst, ich antworte alle 48 Stunden, hast du ungefähr 600 Nachrichten, was einfach ein Minus von 400 Nachrichten ist. Und in der Zufriedenheit der Leute, meiner Erfahrung, macht das gar keinen Unterschied. Wenn die volle Klarheit haben, wann, wie schnell geantwortet wird, ist es denen völlig recht, und die sind absolut sogar glücklich darüber, dass sie so verlässlich eine Antwort kriegen, wenn du immer nach 48 Stunden antwortest. Es gibt Menschen, die haben da noch nie drüber nachgedacht, und für die ist es eine Intuition. Ich möchte schnellstmöglich da sein und schnellstmöglich antworten und den Leuten eine verlässliche Gesprächsperson sein. Es gibt auch Leute, die haben sich aktiv dazu entschieden. Für mich hat das mit guter Arbeitgeberin zu tun, oder ich möchte eine hohe Qualität in der Kommunikation oder. Hier auch wieder einfach der Take, das ist selbstgemacht. Wie schnell ich antworte, habe ich für mich entschieden. Das ist meine persönliche Haltung und mein Wunsch. Und es macht einen Unterschied von 40% mehr Arbeit, wenn ich diesen Weg gehe, im Vergleich zu alle 48 Stunden Antworten.
Ja, voll. Und ich glaube, es ist aber auch ultra schwer. Also bei mir hat das echt auch eine Zeit lang gedauert, das einfach zu ignorieren. Ich weiß noch, bei meinem ersten Tag bei Friedrich habe ich ja ihm über die Schulter geguckt, und da waren, ich weiß nicht, wie viele offene Chats quasi, unbeantwortete Nachrichten. Und während er uns was gezeigt hat, kam auch die ganze Zeit wieder Nachrichten, und er hat das einfach ganz konsequent ignoriert. Also wirklich, hat wirklich 0%, glaube ich, bei ihm ausgemacht. Und da dachte ich auch so, wow, wie geht denn das? Und jetzt bin ich endlich auch bei einem Punkt, wo ich habe ja auch nur ein Handy, das ist ja auch mein Privathandy bei WhatsApp, das ist auch alles ein bisschen vermischt. Aber ich habe nämlich vor einem Jahr oder so alle deaktivierten Familien bei uns in Berlin mal kontaktiert. Das heißt, weiß nicht, wie viele Nachrichten rausgehauen. Und dann kamen natürlich 1000 Nachrichten zurück. Und da war ich an einem Punkt, wo ich dachte, nee, okay, das ist ja jetzt völliger Quatsch. Ich kann jetzt nicht wieder alles weiter bearbeiten. So, das mache ich halt dann übermorgen oder so. Mhm. Und da fing es bei mir an, dass ich einfach Nachrichten auch mal ignoriert habe oder wieder auf ungelesen gestellt habe. Weil manchmal habe ich vielleicht geguckt, ist es gerade wichtig? So, ah nee, dann mache ich es wieder auf ungelesen. Das finde ich auch sehr praktisch. Und was ich noch sagen wollte, was, glaube ich, auch viel Zeit kostet, den Anspruch, einen Überblick zu haben und alles mitbekommen zu wollen im eigenen Standort. Ich habe jetzt nämlich von vielen Standorten mitbekommen, die haben als Standortleitungsteam mit jedem Sitter eine WhatsApp-Gruppe, damit jede Nachricht, die hin und her geschickt wird mit einem Sitter, mitbekommt und sich dadurch vielleicht besser vertreten kann, aber halt auch einfach viel mehr WhatsApp-Nachrichten dadurch bekommt. Und das haben wir als Berliner gehört und waren nur so, oh mein Gott, wie viel Zeit kostet uns das? Und die Leute waren auch so, ja, es ist so schrecklich. Und wir waren so, dann hört doch auf damit, wie furchtbar. Aber manchmal kommen ja auch Leute in ein bestehendes Team und da ist das halt so. Und dann trauen die sich vielleicht noch nicht oder hinterfragen das halt auch nicht, weil sie denken, ja, das wird schon bestimmt der beste Prozess sein.
Piet. Ich vergesse, sorry, Piet. Ich habe vergessen, bei dem Effekt hinzuzufügen, dass am Dienstag, wenn ich am Mittwoch antworte in diesem System, sich schon 20% der Nachrichten sogar erledigt haben. Das ist auch noch ein besonderer Effekt. So, mal nebenbei gesagt. Ich habe es schon selber rausgefunden. Ich habe schon gesehen, bla bla bla. Also 20% hätte ich sogar umsonst bearbeitet, komplett. Piet, noch zu dem, was er gesagt hat.
Das trifft ziemlich genau den Punkt, den ich ansprechen wollte. Es macht halt, deine Rechnung macht nur Sinn, wenn die Fragen- und Antwortqualität auch in einem unverhältnismäßig hohen Maß steigen. Weil ansonsten dauert die Arbeit, die du machst, einfach länger, also mehr Tage. Wenn das trotzdem zu einem Gespräch wird, was einfach immer über 48 Stunden gestreckt wird, Antwort und Nachfrage, Rückfrage, Antwort, Rückfrage. Das würde quasi das Problem ja nicht beheben, sondern einfach nur in unnötig in die Länge ziehen. Also zum einen der Punkt, mit den du jetzt angeführt hast, Fragen lösen sich von alleine auf und die Antwort- und Fragenqualität wird halt besser. Nur dann greift dieses System auch und du hast wirklich eine Ersparnis, glaube ich.
auch so einen Effekt, dass wenn ich Leuten sofort antworte, dann merken die sich das auch und merken sich meistens die Kontaktperson, die am schnellsten antwortet und kontaktieren mich dann auch mit Sachen, die mit mir gar nichts zu tun haben und die sie locker schnell nachgucken könnten. Also wenn der Weg, mir eine Nachricht zu schicken, schneller ist, als der Weg in der App nachzugucken, dann kriege ich auch viel mehr Nachrichten, als wenn die Leute kurz selber gucken. Wenn ich nur alle 48 Stunden antworte, dann wird mir das darum sicher überlegen, ich gucke mal schnell selber nach, weil ich will es heute wissen. Den Effekt gibt es auch noch.
Ich wollte nur sagen, bei mir hat es auch ein bisschen gedauert, bis ich das nicht mehr so immer beantworten wollte sofort. Aber mittlerweile ist das eigentlich gar kein Problem. Kann ja auch gut priorisieren, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, wenn mir jemand fragt, hey, kannst du mir das noch schicken? Dann denke ich, es ist egal, ob ich jetzt morgen oder übermorgen das schicke. Das ist halt nicht so wichtig. Und zu den Gruppen wollte ich noch sagen, also ich bin auch bei allen Standorten, in denen ich war, da gab es auch Gruppen. Und mich hat das gar nicht gestresst. Also wenn ich weiß, für welche Kinder ich zuständig bin, dann gucke ich halt nur die an und die anderen Gruppen klicke ich einfach nur durch. Aber wenn ich dann vertreten muss, dann habe ich halt vollen Einblick. Also ich muss sagen, ich fand das mit den Gruppen richtig gut, aber nur, weil ich es halt auch ignorieren kann. Und wenn es jetzt jemand ist, der alles durchlesen muss, weil er es irgendwie nicht abschalten kann, dann ist es ein Problem. Das denke ich schon. Aber ansonsten finde ich die Gruppe nicht verkehrt. Wenn alle schaffen, nicht immer sofort zu antworten und wenn alle schaffen, nicht sich alles durchlesen zu müssen. Aber wenn du jemanden hast, der es nicht schafft im Team, dann ist das schon problematisch. Ja, ich gehe weiter an Morlin.
Ich will auch auf die WhatsApp-Gruppen eingehen, weil wir haben nämlich das bei uns so am Standort und wir fahren mit der Taktik auch sehr gut und haben das letztens, irgendwann haben wir auch mal festgestellt, oh, es stresst, wenn wir immer alle Nachrichten als Push-Nachrichten auch bekommen. Deswegen haben wir alle Chats von den anderen Standortkoordinationen archiviert und nur unsere eigenen kommen als Push-Nachrichten rein. Und wenn wir dann eine Person haben, die im Urlaub ist oder krank ist, dann schauen wir konkret in deren Chats in den Archivdingern nochmal nach. Ist gerade irgendwas, was ganz akut an dem Tag irgendwie gemacht werden muss. Und alle Sachen, die dann, also da haben wir nämlich auch die Erfahrung gemacht, die Sachen, die, hier kommt auch jetzt die Pizza, die Erfahrung gemacht, dass Sachen auch einfach dann eine Woche liegen bleiben können, bis die Person aus dem Urlaub wieder da ist und sich vielleicht auch dann in Luft aufgelöst haben von selbst.
Das ist, glaube ich, ein guter Hack für andere Standorte, die diese Gruppen haben.
Kannst ja mal teilen.
Hashtag MyHackForYou.
Ja, auch alle diese nervigen Gruppen. Ich weiß, wie ihr die wieder halb wegkriegt. Das war ein Spaß. Ich weiß genau, dass das... Ihr überspringt damit sozusagen die Arbeit, das in den Status einzutragen. Das macht ja auch bei der Menge an Nachrichten, hilft das ja total. Also es spart viel Arbeit, das kann man klar sagen, wenn ihr die archiviert und nur nachgucken müsst, wenn ihr wirklich vertreten müsst, spart das viel Arbeit, kann man sagen.
Und es ist auch hilfreich, wenn mal ein Fall ist, wo eine Person gerade irgendwie Unterstützung braucht, dann können die anderen halt sofort nachlesen. Dann ist so, guck mal kurz in den Chat von XY und dann gucken wir halt auch rein und können alles nachvollziehen. Das ist schon immer ziemlich praktisch.
Würdest du zustimmen, wenn die Nachrichten immer alle schon im Status wären, dann bräuchtet ihr diese gemeinsamen Chats nicht.
Also wenn wir quasi immer unsere WhatsApp-Nachrichten beim Dashboard reinpacken würden.
Die nicht selber aktiv, weil das ist ja ein Haufen Arbeit. Sondern
ach so, wenn das einfach so...
Ja. Wir könnten sozusagen immer automatisch über unser Dashboard in die Chats alle reingucken.
Ich sag, wir brauchen sie trotzdem, weil wir ja auf Sachen auch reagieren müssen teilweise. So, weil wir ja manchmal auch antworten als nicht die Standortkoordination, die gerade zuständig ist.
Wir brauchen WhatsApp in unserem System einfach.
Ja. Das wäre eine gute Lösung.
Das geht auch.
Und ich wollte noch sagen, ich weiß, es soll nicht so sein, aber ich habe das Gefühl auch, dass es einfacher ist, loszulassen, wenn man krank ist oder so, wenn man weiß, meine Kolleginnen kommen auch, haben direkt Zugriff da drauf, als wenn ich weiß, okay, das ist alles unbeantwortet. Da können Nachrichten unbeantwortet sein, aber trotzdem entlastet einen das so ein bisschen, wenn man sagt, so, okay, wenn was Wichtiges ist, schreiben die in die Gruppen und das sehen die anderen dann. Okay, alles gut. Finde ich jedenfalls.
Es erspart die Übergaben. Also ich muss auch nicht irgendwelche Nummern weiterleiten oder was auch immer. Also klar, theoretisch kann man auch alles im Dashboard nachvollziehen, aber ich muss halt nicht noch irgendwie eine Einweisung geben, wenn ich morgens schon krank im Bett liege.
So, Juli. Jetzt haben wir den Hot Take aber ganz schön auseinandergezogen.
Ja, das ist richtig.
Und jetzt?
Was sagst du?
Bist du zufrieden?
Ja, in unserer Mini-Runde schon. Die Frage ist, ob wir das vielleicht nochmal in irgendeiner Form vielleicht ins Deutschland-Team bringen wollen.
Weiß ich nicht.
Weiß.
Das wird kein einfaches Gespräch.
Nee, ja, ich weiß auch nicht. Also, nicht, dass ich es nicht dort gerne sehen würde, aber ich glaube, hier sind halt schon auch immer viele Vereinfachungen am Start, um Themen überhaupt irgendwie hier in einer halben Stunde abzuarbeiten. Und ich glaube, das ich konnte mir nur schwer verkneifen, dass sich kein Problem einfach auflöst, sondern natürlich löst es irgendjemand anders oder die Person braucht dann halt doppelt so lange und löst es selber. Aber ja. Hat sich dann einfach so dann weg. Ist dann nicht mehr da, die Frage.
Ja, aber das passiert ja ständig, oder? Also ich habe das voll oft, dass sich Dinge einfach auflösen. Zumindest in meinem
Universum. Genau, für dich.
Ja. Ja, genau. Aber es passt doch. Also.
Ja.
Ja. Okay, also nicht in Deutschland.
Vielleicht kannst du es nochmal destillieren. Ein paar weise Sätze davon uns wirklich überlegen oder Outcomes. Und die können wir dann auch nochmal mitnehmen.
Ja, ich habe mir auch gerade gedacht, wie witzig wäre das, wenn wir wie so ein kleines Quiz für jeden vorbereiten würden, der dann selber mal überprüft, wie viel Zeit brauche ich eigentlich für was und wie wichtig ist das eigentlich, was ich hier tue. Und dann bringen wir die Leute damit quasi selber zu, oh, vielleicht muss ich das so gar nicht mehr machen, weil unsinnig oder nicht unsinnig, aber zu zeitintensiv und es gäbe auch einen Shortcut.
Ja.
Leute, ich habe noch was, ich habe noch ein kleines Retro-Bild mitgebracht aus dem Special Set-Universum. Ich würde das jetzt gern posten und falls sich jemand berufen fühlt, zu erklären, was da zu sehen ist und warum. Das hing in unserem Büro in Dresden eine ganze Weile an der Windschutzscheibe draußen, also an der Ladenscheibe, ne? So heißt es. Haben die daran gehängt.
Was?
Okay. Svea, hast du Lust zu erklären, was du siehst und was du da interpretierst?
Nee, ich habe noch nicht eine vollständige Interpretation.
Achso.
Ich sehe da Linda mit dem Handy.
Linda mit dem Handy, stimmt.
Also in meinem Kopf sind direkt diese Schnabelträger in der Corona-Zeit, die ihre Masken so komisch. Hätte die
Kannst
Leute
erst mal erklären, was du siehst, weil wir.
Ja, ich sehe. Ach so, ja, ich sehe ein Bild, auf dem eine Person. Okay, wie kann ich das jetzt gut erklären? Also es sind immer zwei Bilder, die sich gegenüberstehen mit einem Gleichzeichen dazwischen. Und auf der linken Seite sieht man zwei Gesichter, die jeweils eine Maske unter der Nase tragen und die Nase ragt darüber hervor. Mhm. Und auf dem Bild daneben, was dann quasi damit gleichgestellt ist, durch das Gleichzeichen, ist einmal ein Bild von Brüsten und eins vom unteren Intimbereich, wo eben auch Dinge rüberragen über eine Maske oder halt vielleicht auch andere.
Ein Penis. Wie schwierig kann man es erklären?
Ich kann es sagen, ich wusste jetzt nicht, wenn das hier jetzt eine Aufnahme ist, die für Podcast ist, aber ich, ja, es tut mir leid.
Zack,
ich dachte, ich genau, ja, man sieht Penis und Brüste, die über irgendwas rüberhängen und raushängen sozusagen. Ich schäme mich nicht, Penis zu sagen, es tut mir leid, aber ich dachte, also, ich versuch's mal ein bisschen anders zu sagen.
Und was bedeutet das? Weißt du es noch?
Ja, also ich denke an Kritik an Menschen, die ihre Maske in der Corona-Zeit nicht korrekt aufsetzen. Und da habe ich direkt an diese Menschen gedacht, die so schnabelträgermäßig so wie Enten aussahen, weil sie ihre Masken so komisch aufsetzen. Und hier unten hängen sie und hier hängen sie, aber sie bedecken nicht alles, was sie sollen, oder keine Ahnung. Oder die Menschen, die halt diese Visiere angezogen haben, wo halt unten drunter alles schön rausgekommen ist, wenn man dann mal gehustet hat oder so.
Jo.
Und war das auch der, also wollten die das damit auch? Dass quasi, wenn man in das Büro reingeht und man die Maske falsch trägt, ja, dann muss man äquivalent entweder Brüste oder Penis zeigen.
Nein, die wollten, ja, natürlich ist das ein Statement, dass so die Maske nicht getragen wird und so die Leute nicht ins Büro dürfen, ja. Das hängt da tatsächlich, hing da lange Zeit außen an der Tür.
Ja, witzig.
Hot Take, ich finde es fast schon krass, Brüste und Penis gleichzusetzen mit der Freizügigkeit, weil Brüste in der Öffentlichkeit zeigen für mich gar nicht so ein Problem darstellt und halt eben auch, ja, Personen, die stillen, das ja auch tun und das hat nichts mit Unangemessenheit zu tun. So.
Deswegen,
ja.
Ja.
Ja, das ist richtig.
Mhm. Ich glaube, da kriegst du auch gar nicht so viel Widerspruch.
Mhm. Gar kein Hot Take. Haltung.
Aber vielleicht war es praktischer wegen dieser Rüberhängen-Geschichte. Das
ist so, ja, und ich habe mir gerade gedacht, also wahrscheinlich sind Brüste auf einem Bild leichter zu erkennen, wie jetzt eine Vulva.
Ja. Also, das ist ja auch sehr handgezeichnet, ne?
Ja.
Ja. Gut.
Ja, danke fürs Teilen, Friedrich. Mensch.
Ich hätte auch noch ein paar Statistiken, aber das machen wir dann nächstes Mal. Schaut ja nichts, wenn mein Notizzettel hier lang wird.
Das ist richtig.
Wenn ihr sonst nichts mehr mitgebracht habt, sind wir durch. Dann sprechen wir alles weitere nächste Runde.
Yes. Ciao.
Tschüss.